Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. Oktober 2025 mit einer skurrilen Nachricht.
Der Konjunktur.
Der Ukraine.
Rammstein.
Der Migration.
Protest.
Einem Klimavolksentscheid.
Sozialleistungen.
Schamdschaft zu Madagaskar.
Der Rente, was ja auch irgendwie eine Sozialleistung ist.
Stimmt. Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Ich fange mit der skurrilen Nachricht an und die lautet: Es wird ein Musical über Javier Nudai.
Javier Nudai.
Wie er richtig ausgesprochen wird, das wissen aber viele nicht. Die meisten sagen Xavier Naidu.
Ja.
Und Kanye West, der richtig auch anders ausgesprochen wird. Der wird Kenny Hest ausgesprochen. Ich habe es beides extra nochmal nachgeguckt. Kenny Hest.
Verlinkst du aber auch in den Shownotes die Aussprachehinweise, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die sind in den Shownotes. Also, es soll ein Musical über die beiden in Mannheim aufgeführt werden. Und zwar sind die beiden quasi so eine Art Inspiration für das Musical, bei dem es um Typen geht, die ursprünglich mal durch sowas wie Antirassismus und Antidiskriminierung positiv aufgefallen waren und dann komplett abgerutscht sind.
Also ein Anti-Schwurbler-Musical sozusagen.
Genau.
Ist ja geil.
Genau. Fand ich irgendwie ganz lustig. Also Javier Nudai und Kenny Hest bald als Musical in Mannheim.
Währenddessen hat der IWF, also der Internationale Währungsfonds, seine Konjunkturprognose rausgegeben. Die gucken sich immer die ganze Welt an, ne, und die Weltwirtschaft und sowas. Und der IMF, IWF, also International Monetary Fund oder Internationale Währungsfonds, sagt, die globale Wirtschaftsleistung würde in diesem Jahr um 3,2% zunehmen, was 0,2% mehr sind, als sie im Juli noch gedacht haben. Nächstes Jahr kriegen wir dann ein Wachstum von 3,1%. Für Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Da erwarten die für dieses Jahr 0,2% und nächstes Jahr 0,9%. Die Bundesregierung andererseits geht für nächstes Jahr von 1,3% aus. Also locker mal ein Drittel mehr, als der Internationale Währungsfonds sagt. Das globale Wachstum bliebe fragil, lässt der IWF bekannt geben. Und da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, wie liegen deren Prognosen denn eigentlich im Vergleich zur Realität?
Ja, genau, das wäre nämlich die interessante Frage.
Genau, und es gibt ein paar Arbeiten darüber tatsächlich, wie gut oder wie schlecht diese Konjunkturprognosen sind. Eine ist vom Internationalen Währungsfonds selbst und es gibt noch eine von der Heritage Foundation. Das ist ein konservativer Think Tank. Ich tue jetzt einfach mal so, als hätte das alles Hand und Fuß. Die Ergebnisse sind auch nicht so schlimm, muss man sagen. Also, bei kurzfristigen Prognosen, also ein Jahr im Voraus, da sehen die eine Abweichung von 0,5 bis 1 Prozentpunkt.
Oh, das ist aber schon viel.
Ja, aber nicht so viel, dass man sagen würde, boah, die haben aber mal wieder völlig falsch gelegen. Mittelfristig, 2 bis 5 Jahre im Voraus, liegen die dann schon um 1 bis 2 Prozentpunkte falsch.
Ja, aber ist ja jetzt auch nicht so verwunderlich.
Also ja, eben. Also ich finde die auch überhaupt nicht so schlimm, die Zahlen. Also ich wollte es nur mal wissen und dachte mir, kann ich es ja auch erzählen. Habe ich wenigstens ein Thema für die Sendung. Und dann haben sie noch gemessen, der IWF jedenfalls, den systematischen Bias, also die tendenzielle Überschätzung. Und insbesondere in Schwellenländern liegt die bei 0,57, also knapp 0,6%. Für uns in Deutschland heißt das also, die Bundesregierung erzählt Quark, weil die müssen ja irgendwie damit umgehen, dass sie kaum was auf die Reihe kriegen und versuchen jetzt deshalb wenigstens halbwegs gute Stimmung zu machen, indem sie halbwegs plausible Zahlen sagen. So, der IMF sagt 0,9, dann sagen wir 1,6, das ist immer noch in deren Toleranzbereich.
Ich dachte 1,3 hätten sie gesagt.
Ja, dann haben sie halt 1,3 gesagt, aber immerhin ist es noch in deren Toleranzbereich.
Ja, locker.
Das kann aber auch sein, dass die Bundesregierung recht hat, weil wenn der IWF sich maximal nach unten verschätzt hat, dann hätten wir sogar 1,9% hier bei uns. Wenn er sich maximal nach oben verschätzt würde, dann hätten wir gar kein Wachstum hier. Wofür dann die Bundesregierung wieder irgendeinen populären Grund finden wird, weil der Strom zu teuer ist, das Stadtbild ist nicht in Ordnung oder was auch immer die sich so einfallen lassen. Also, IWF-Prognosen sind so ungefähr 0,5 bis 1% zielgenau. Und außerdem sagen sie, die Weltwirtschaft hat sich abgekühlt.
Ich würde trotzdem die Heritage Foundation eigentlich nie als Quelle nehmen, glaube ich.
Echt?
Ja, ich habe da kein gutes Gefühl bei.
Na gut, dann musst du ja nachher nicht verlinken in den Shownotes.
Werde ich auch nicht. Nein, mal gucken. Schauen wir in die Ukraine und zwar zuerst mal an die Front. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, da sprechen wir ja seit März oder so schon davon, dass Russland versucht, die Stadt Pokrovsk einzunehmen, weil strategisch wichtig und so weiter. Und genau dort gab es wohl jetzt in den letzten 7 Tagen eine Strategieänderung der russischen Armee. Also bisher hat man vor allem versucht, da die Infanterie reinzuschicken oder, naja, also reinzuschicken kann man nicht sagen, drumherum zu schicken. Also sie versuchen, diese Stadt einzukesseln. Das hat nicht funktioniert. März ist 7 Monate her, also das ist an sich schon ein Zeichen, dass es nicht so läuft, wie Wladimir Putin sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Und offenbar hat Russland jetzt gedacht, na gut, dann müssen wir jetzt hier schwereres Geschütz auffahren und haben Panzer dahin gebracht. Also Kolonnen von Panzern, die dann dahin gefahren sind. Da gibt es mehrere Videos auf Social Media, die das zeigen. Und ZDF heute live hat dazu gestern eine Ausgabe gemacht mit dem Militärökonom Markus Keub von der Militärakademie ETH in Zürich. Und den mag ich ganz gern, weil der hat immer so gute Laune und verbreitet gute Laune, gestern noch mehr als sonst. Und der hat dann halt mal so ein bisschen kommentiert, was diese neue Strategie, also jetzt Kolonnen von Panzern da hinzuschicken, um Pokrovsk einzunehmen, was die gebracht hat. Oder halt auch nicht.
Das wurde zunächst mal vorbereitet durch massiven Artilleriebeschuss seit dem 9. Oktober. Und dann kamen diese Kolonnen von Fahrzeugen ab dem 10. bis und mit dem 14. Oktober. Und keine davon ist durchgekommen. Also Sie sehen hier nur eine Auswahl der vielen, vielen Videos, die wir mittlerweile haben auf Social Media, wie die abgeschossen werden. Das ist schon bemerkenswert. Also dass sie nicht mal mehr an die Frontlinie kommen, sondern bereits im Hinterland von Drohnen herausgenommen werden. Der Hintergrund ist, den man verstehen muss, ist, wir kommen ja jetzt wieder in die Herbst-Wintersaison. Das heißt, das Wetter schlägt um, es kommt wieder die Rasputiza. Und ich denke, das ist so der letzte Versuch der Russen, ihr operatives Hauptziel zu erreichen für die Sommeroffensive 25. Und das ist ganz klar die Eroberung von Pokrovsk. Also in einem Wort zusammengefasst, fail. Ich habe es ja in der letzten Sendung schon gesagt, als ich bei Ihnen war, operatives Ziel nicht erreicht. Also weder dort noch in Kupiansk noch in Sumy. Nur eben diesmal halt, also ich will jetzt nicht sagen Verzweiflung, aber es ist schon ein Zeichen einer gewissen Ratlosigkeit. Wenn Sie merken, Sie kommen mit der Infanterie nicht durch, dann schicken Sie diese Fahrzeuge vor. Dann werden die auch alle wieder abgeschossen. Was wollen Sie jetzt eigentlich noch machen? Ja, also das ist schon, also für die Armee, die sogenannte Zweitbeste der Welt angeblich, ja, ist es schon eine gewisse Blamage, wie sie hier einfach so rausgenommen werden, ja.
Und das fand ich eine von mehreren guten Nachrichten in dieser Woche für die Ukraine, die auch alle in der Sendung gestern kamen. Also die russische Armee scheitert aktuell an mehreren Zielen, die sie eigentlich gerne diesen Sommer erreichen wollten. Die Ukraine fängt die einfach noch im Hinterland ab und an die Front schaffen die es gar nicht erst. Und dazu kommt dann noch, davon hatte ich ja vor ein paar Wochen hier, glaube ich, erzählt, als ich einen längeren Artikel von Anne Applebaum im Atlantic referiert hatte, dass in Russland, weil die Ukraine die Infrastruktur, die Öl- und Gasinfrastruktur so gezielt angreift, eine richtige Energieknappheit herrscht. Und auch das hat jetzt nochmal der Keub in dem Gespräch gestern bestätigt.
Sie haben jetzt sicher in den letzten Tagen gesehen, dass die Ukraine nicht nur massiv russische Raffinerien angreift, sondern sie auch verdächtig häufig und verdächtig gut trifft. Sie trifft sie nämlich nicht irgendwo. Sie trifft die Raffinerien zum Beispiel genau im Reaktor, also da, wo das Cracken des Rohöls stattfindet, wo die eigentlichen Produkte dann destilliert werden, also wie Benzin, Diesel, Naphtha, Butadien etc. Und das ist kein Zufall, sondern es gibt schon seit dem Sommer wieder eine verstärkte US-Geheimdienstaktivität zugunsten der Ukraine. Also sprich, dass die Ukraine versorgt wird mit ziemlich guten Zieldaten und auch mit Tipps nach dem Motto, schaut mal, graphentheoretisch analysiert, wenn ihr das und das und das trefft, dann erzielt ihr quasi die größtmögliche Schadenswirkung.
Also Da war so ein bisschen mit drin, die USA unterstützen die Ukraine auch wieder richtig gut dabei. Und dann hatte Kolb noch eine gute Nachricht, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar war es ja in den vergangenen Wintern immer so, dass Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen hat, um die Zivilbevölkerung mürbe zu machen, weil es dann sehr kalt wird, sehr dunkel wird. Also der Winter in der Ukraine ist ja auch richtig hart. Und dazu sagt der Kolb einfach mal nebenbei.
Ein zweiter Fakt, der vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass die Ukraine in den letzten Monaten eine Art Untergrundbatteriesystem entwickelt hat, das dazu dient, lokale Stromausfälle zu kompensieren. Die Standorte sind geheim dieses Systems, aber man sagt also quasi, dass die Ukraine beschossen wird, dass Russland diesen Krieg verbrecherisch führt und insbesondere zivile Infrastrukturen trifft. Das ist nichts Neues, das ist zu erwarten. Das ist bisher in jedem Kriegswinter passiert. Auch in jedem Kriegswinter kam es zu Abschaltungen von Strom und teilweise auch von Wärme. Jeder ukrainische Haushalt hat eine Stirnlampe zu Hause, weil die Leute ganz automatisch davon ausgehen, selbstverständlich wird es wieder Tage oder Zeiten ohne Strom geben. Aber wenn Sie die Entwicklung angucken über die Kriegswinter von 22 bis jetzt, dann ist die Ukraine immer besser darin geworden, quasi zu sagen, wir können nicht verhindern, dass wir beschossen werden, aber wir können quasi die Ausfallzeit oder den Schaden minimieren. Und dieser Batteriepark, das ist jetzt wirklich was Neues. Bisher waren es ja eher so Ersatzgeneratoren, die von westlichen Nationen geliefert wurden. Diesmal fangen sie wirklich an, das Energiesystem so zu härten, dass man sagt, okay, dann schieß halt drauf, aber es passiert trotzdem nichts. Das ist etwas, was wir in Europa überhaupt nicht haben. Das europäische Energiesystem wäre so einem Beschuss ziemlich hilflos ausgesetzt. Von der Ukraine kann man sehr viel lernen in der Hinsicht.
Geil, oder?
Resilienz, ja.
Also da habe ich echt gedacht, von der Ukraine kann man wirklich viel lernen. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die kommt dieses Jahr verstärkt, dass die Ukraine ja nun auch den Europäern dabei helfen will, sich gegen die Drohnen zu verteidigen. Also die kommt auch nochmal in eine ganz andere Position uns gegenüber, die wir ja eigentlich gerne sehr arrogant gegenüber der Ukraine aufgetreten sind. Ja, da könnte sich vielleicht bald das Blatt wenden. Naja, und dann haben wir ja die Woche auch viel über die Tomahawk-Marschflugkörper gehört. Das ist im Gespräch, ob die Ukraine da welche von den USA bekommen. Selenskyj ist heute, also Freitag, den 17. Oktober in Washington. Wir nehmen zu einem Zeitpunkt auf, wo wir nicht wissen können, was dabei rauskommen wird. Aber es ist durchaus denkbar, dass Donald Trump gerade so ein bisschen beflügelt ist, weil er ja Frieden nach Gaza gebracht hat. Also denkt er, dass er den dahin gebracht hat. Wir müssen nicht darüber streiten, dass das sehr, sehr fragil ist. Das haben wir diese Woche, glaube ich, mehrfach gesehen. Beste Überschrift fand ich bei Haaretz: Trump's Gaza in Hostage Recovery Plan contains more gaps than details.
Ja.
Also es ist einfach so viel, das ist noch unklar. Aber zurück zur Ukraine. Vielleicht denkt Donald Trump, dass das ja sehr gut funktioniert hat, Netanyahu dahin zu bestellen und dann Druck auszuüben. Also zumindest gehe ich davon aus, dass er sehr viel Druck ausgeübt hat, weil Netanyahu so bedröppelt war nach dem Treffen in Washington. Und nun soll es nächste Woche ein Treffen mit Putin geben. Und die Frage ist, wird Trump das dann auch versuchen, also mit Druck und Demonstration von Stärke Putin klarzumachen, hier, du hast keine andere Wahl, mein Freund. Muss man sagen, Putin ist nicht Netanyahu. Der ist überhaupt nicht so abhängig von den USA, wie Israel das ist. Aber die Druckmittel sind jetzt auch nicht klein. Das sagt auch Markus Kolb. Und damit ist das das letzte Zitat von ihm heute.
Okay, jetzt haben wir interessanterweise in den letzten Tagen etwas gesehen, das wir in den vergangenen Monaten nicht gesehen haben, nämlich dass sich Trumps kleine Angestellte alle hinstellen und quasi unisono das Gleiche verkünden. Lieber Putin, wir kommen jetzt dann und machen Druck. Also zum Beispiel Bessent stellt sich hin und sagt, wenn die Europäer mitziehen, dann gibt es demnächst 500% Strafzoll auf China, wenn sie noch mehr russisches Öl kaufen. Oder Indien kauft jetzt nichts mehr, weil Trump offenbar das so verkündet bekommen hat von Modi. Und Tomahawk sehe ich auch so ein bisschen in dieser Richtung. Also nicht, dass die Lieferung wirklich real geplant ist, sondern dass man sagt, ich benutze das als Drohmittel. Ja, man liefert das jetzt vielleicht nicht morgen am Freitag. Ich denke, man wird immer noch so ein bisschen versuchen, beide Kanäle offen zu halten. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass Trump sehr verärgert ist über Putin, weil wenn Sie die Presse angucken, Nach Anchorage, also nach diesem Besuch in Alaska, dann wurde das vor allem als Putins Triumph gefeiert. Und Trump stand so ein bisschen belämmert da, also so ein bisschen dumm, ja. Und nichts kann ein Narzisst weniger ertragen.
Ja, mal gucken.
Ja.
Im Moment sieht es ja doch ein bisschen eher danach aus, als wären die wieder beste Kumpels, ne? Nachdem sie so schön miteinander telefoniert haben und so.
Ja, mal sehen.
Und ein bisschen schade ist, dass in Ungarn nicht Putin festgenommen werden wird. Weil
Ja, gut.
eigentlich, ja, naja.
Deswegen sind sie ja dann dort. Aber ich finde unterm Strich, ich bin gerade so optimistisch wie, ich glaube, seit dem 24. Februar 2022 noch nie für die
Okay.
Ukraine. Also ich habe wirklich gerade ein gutes Gefühl, gar nicht wegen Donald Trump, sondern weil die Ukraine es wirklich geschafft hat, sich in eine Position der Stärke zu bringen. Und Russland, also der Kolb sagt doch quasi in jeder Sendung, in der er zu Gast ist, wenn die so weitermachen, in dem Tempo wird es Jahrzehnte dauern. Und insofern, der Putin scheint zu denken, er könnte das noch gewinnen, aber das ist halt nicht die Realität. Und vielleicht gelingt es ja, ihm die Realität klarzumachen. Bei so einem Treffen zum Beispiel.
Und wenn dann über die Ukraine geredet wird, dann macht das gerne die Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine, Ukraine Defense Consultative Group oder Ukraine Defense Contact Group. Und die haben sich die Woche mal wieder getroffen und überall ist zu lesen, das Treffen hätte stattgefunden im Rammstein-Format. Katrin, was ist das Rammstein-Format?
Oh, da erwischst du mich jetzt hier kalt,
Ne?
ne?
Ich unterstelle mal, dass ich so ziemlich jeden und jede damit kalt erwische, inklusive auch die meisten KollegInnen in den Redaktionen. Ich habe mich gefragt, was ist denn das da eigentlich? Sitzen die da in einer bestimmten Anordnung? Haben die eine bestimmte Debattierkultur und so? Nö. Die Ukraine-Kontaktgruppe wird bezeichnet als Rammstein-Format, weil nämlich das erste Treffen damals 2022 in Rammstein, also auf diesem
Stimmt.
Luftwaffenstützpunkt in Rammstein stattgefunden hat. Also einfach nur die Gründungssitzung sozusagen und der Name ist jetzt mehr oder weniger symbolisch, weil die machen das mittlerweile, in Brüssel waren sie auch schon und online und you name it. Und dann, das ist jetzt meine private Arbeitshypothese, dann hat sich das Ding, also das Rammstein-Format, derart verselbstständigt, dass vermutlich kaum noch jemand weiß, woher der Name kommt und wie er denn eigentlich verwendet werden müsste. Weil in den ganzen Artikeln steht, die Ukraine-Kontaktgruppe treffe sich im Rammstein-Format. Ich behaupte, richtig wäre, das Rammstein-Format trifft sich. Ich glaube, dass da die KollegInnen mit dem Begriff Format nicht zurechtkommen. Weißt du, so ein bisschen wie bei Doctor Who? Und der Shadow Proclamation, ja, weil die Shadow Proclamation ist auch keine öffentliche Bekanntmachung.
Ja, das stimmt.
Ne? Was Proklamation heißen würde, Bekanntmachung. Was Shadow Proclamation bricht das dann auch nochmal, weil eine öffentliche Bekanntmachung im Dunkeln ist so. Und was die dann da machen ist, da treffen sich halt 50 Länder, etwas über 50 Länder, NATO-Staaten, Japan, Südkorea dabei, um eben die Militärhilfe für die Ukraine zu koordinieren und sowas zu machen. Und jetzt könnte man sagen, weil da sich ja immer wieder dieselben Leute treffen und über dieselben Dinge reden, ist das vielleicht auch irgendwie ein Format, so wie Formatradio, weißt du? Immer dasselbe. Aber könnte man sagen, ich werde aber einen Teufel tun, das zu sagen.
Also du
Also
würdest dafür plädieren, sich für eins zu entscheiden. Entweder
ich würde
trifft sich
dafür
die
plädieren, dass sie sagen,
Ukraine.
die Ukraine-Kontaktgruppe hat
Genau.
sich getroffen und
Ja.
nicht im Rammstein-Format. Das ist so, man hat das ja total oft, wenn man so Artikel liest, dass man denkt, was ist das jetzt für eine Nebeninformation, die eigentlich überhaupt nichts zur Sache tut, sondern das ist immer so ein bisschen so, oh, guck mal, wie schön ich tanzen kann, guck mal, was ich alles kenne, das schreibe ich auch noch dazu. Und irgendwann verselbstständigt sich das halt.
Ja.
Glaube ich. Aber vielleicht habe ich auch Unrecht, habe ich ja meistens.
Vielleicht ist es auch so, dass sie beides dann schreiben, weil manche kennen es noch unter dem alten Namen und dann schreibt man den halt dazu, aber dann hätte man schreiben können, auch
Das sogenannte
bekannt.
Rammstein-Format,
Genau.
genau. Das, die Ukraine-Kontaktgruppe, das sogenannte oder auch als Rammstein-Format bekannt.
So,
Nee, nee,
genau.
da steht schon, treffen sich im Rammstein-Format.
Verstehe. Tja.
Vielleicht täusche ich mich, wie gesagt, aber ich fand es mal wieder so auffällig, dass es immer überall steht und niemand sagt mir, was das ist.
Ja, ich habe zwei Nachrichten zum Thema Migration mitgebracht. Die eine ist eher so eine, das gibt es jetzt auch, und zwar hat Europa jetzt Smart Borders oder wie es auf bürokratisch heißt, digitale europäische Ein- und Ausreisesystem.
Ach, endlich!
Ja, seit 12. Oktober das EES Exit Entry System. Das Ganze überwacht digital die Ein- und Ausreise von Menschen an den Außengrenzen. Man hat dann teilweise so Videos gesehen in den Nachrichten oder in den sozialen Medien, wo so Automaten rumstehen, die dann was scannen.
Einreiseautomaten.
Ja,
Migrant-Omat.
Und das Ganze eben an den Außengrenzen des Schengen-Raums für die Leute, die keinen Pass innerhalb des Schengen-Raums haben. Damit soll jetzt das eigentlich ganz Schöne, finde ich, Abstempeln von Reisepässen für immer, zumindest hier in diesem Schengen-Raum, passé sein. Und natürlich will man ganz große Dinge damit erreichen, nämlich die Kriminalität und den Terrorismus bekämpfen.
Sehr gut.
Man speichert deswegen jetzt ganz viele Daten über eine Person, die dann jetzt eben eintritt in diesen Schengen-Raum. Da gibt es den Fingerabdruck, das Gesicht wird gescannt und natürlich auch Namen und diverse Daten, die sonst noch so im Reisepass stehen. Und damit behält man auch ein Stück weit eben den Überblick, wer ist eigentlich drin.
Ja.
Und wer ist vielleicht schon zu lange drin und sollte mal wieder gehen? Das ist tatsächlich auch eines der Ziele, weil diese Daten werden dann nicht nur für 3 Jahre gespeichert, sondern den Zugriff auf die Daten haben dann auch die Grenz-, Einwanderungs- und Visabehörden und auch die Behörden der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr in den Ländern, die da mitmachen.
Das heißt, Videoüberwachung am Bahnhof im Auftrag der Polizei könnte dann dazu führen, dass es irgendwo Pling macht, weil jemand, der eigentlich hätte ausreisen sollen, noch nicht ausgereist ist.
Das ist, glaube ich, genau die Idee dahinter. Und auch die deutschen Geheimdienste kriegen übrigens die Daten so. Und es klingt ja auch tatsächlich so, als könnte es irgendwie dabei helfen, einen besseren Überblick zu haben, wer ist eigentlich gerade wo. Das war ja in den letzten Jahren, gerade wenn es irgendwelche Angriffe oder Terrortaten gab, gab es ja immer wieder Kritik, dass es da einfach keinen Datenaustausch innerhalb der EU gab und niemand wusste, wer ist denn jetzt eigentlich wo. Aber natürlich gibt es daran auch Kritik. Natürlich in erster Linie von Datenschützern, aber auch von Menschenrechtlern.
Ja, zu Recht.
Weil nämlich diese Daten auch so lang gespeichert werden und dann eben von vermutlich Millionen von Menschen. Die werden gespeichert, aber auch in ganz vielen anderen Datenbanken von ganz vielen Behörden in diesem gesamten Schengen-Raum eingespeist und geteilt. Also so, dass da auch die Sorge ist, das könnte sich verselbstständigen.
Das wird es garantiert.
Ja, und das ist problematisch, weil das Ganze passiert, ohne dass die Leute, deren Daten eben so verteilt werden und auch so lange gespeichert werden, irgendwas gemacht hätten. Also ohne, dass da jetzt Terrorismus oder irgendwie schwere Straftaten oder Identitätsbetrug oder sonst irgendwas passiert sind, sind ja ganz normale Leute, die ganz normal eingereist sind. So. Und deswegen nennt das auch die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder eine anlasslose und nicht vertretbare Vorratsdatenspeicherung. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir da noch eine Klärung vor Gericht sehen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass das geändert werden muss dahin, dass man sagt, naja, also die Daten müssen dann wieder gelöscht werden, wenn die Person brav wieder ausgereist ist. Weil wir haben in der EU den Grundsatz der Datensparsamkeit. Das heißt, Daten dürfen nur so viel und so lange gesammelt werden, wie es für den jeweiligen Zweck notwendig ist. Mal gucken.
Ja, wäre ja schlau, wenn es dann wieder gelöscht würde, wenn einer ausreist.
Ja, oder? Ich meine, dann ist ja das Ding erledigt.
Damit wird es halt,
ne,
den Zielkonflikt auflösen. Ne? Also einerseits Kontrolle, also Kontrollverlust vermindern und ja.
Ja, naja, und die andere Nachricht in Sachen Migration habe ich beim Guardian gelesen, eine wunderschöne Geschichte über eine kleine Stadt in Spanien, die zeigt, dass Migration gelingen kann. Stichwort Pluralität. Villa Malea heißt die Stadt, ist sehr klein, da wohnen etwas über 4000 Menschen und die hat jetzt für großes Aufsehen gesorgt. Die ganze Presse kommt da jetzt hin, will den Bürgermeister sprechen, weil nämlich alle Parteien im Stadtrat dort beschlossen haben, dass sie die Zentralregierung auffordern, alle irregulär in Spanien lebenden Migranten, und da reden wir von über 500.000 Menschen, zu legalisieren. Also ihnen einen Aufenthaltsstatus zu geben, einfach um sie aus dieser rechtlichen Hängepartie, was ja mit sehr viel Verletzbarkeit, also die werden ja auch ausgebeutet, zum Beispiel in der Landwirtschaft, einfach, dass das nicht mehr so einfach möglich ist. Und Villa Malea, also der Stadtrat von Villa Malea, der steht damit nicht alleine da, sondern im Grunde haben die sich wieder einem Appell angeschlossen, den es schon gab, von spanischen Bischöfen, die wiederum auch nur Trittbrettfahrer sind von einer Art Petition aus dem letzten Jahr, wo schon über 600.000 Menschen die Regierung aufgefordert hatten, genau das zu machen. Also sehr viele Menschen in Spanien, eine ganze Stadt und die Bischöfe stehen hinter dieser Forderung. So. Und Villa Mallea ist jetzt tatsächlich auch einfach eine Stadt, die vormacht, warum das eine gute Idee ist. Da gibt es nämlich schon sehr viele MigrantInnen und das sind eben einfach MitbürgerInnen und auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die sagen, der stetige Zustrom an Arbeitskräften, den sie durch die Migration haben, hat dazu beigetragen, dass diese kleine Stadt ein landwirtschaftliches Schwergewicht in Spanien geworden ist.
Ach guck.
Ja. Und gleichzeitig haben sie halt eine sehr bunte Mischung von Einwohnern. Also 32 Länder sind dort vertreten. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum dieser Entscheid im Stadtrat nicht so eine große Sache war. Ja, also der Bürgermeister Perez sagt, wir haben nicht mal darüber diskutiert, alle waren sofort an Bord. Und er sagt auch weiter, hier gibt es so viel zu tun und es könnte noch mehr werden, weil das Problem der Unternehmen dort im Ort nämlich ist, wie überall, sie finden nicht genug Arbeitskräfte. So. Und das ist eine Erkenntnis, von der, glaube ich, wir hier in Deutschland noch sehr weit entfernt sind. Obwohl ja die Zahlen auch hier total dafür sprechen. Also es ist ja überhaupt nicht anders in Deutschland. Im August hat die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat nochmal vorgerechnet, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland 2019 ohne ausländische Arbeitskräfte etwa 6% niedriger ausgefallen wäre. Was ja wahnsinnig viel ist. Und in der gesamten Eurozone sei das Bild eigentlich ähnlich. Ja, und
ja, aber das ist natürlich der extremen Rechten auch egal, weil denen ist alles egal. Die wollen einfach keine Braunen sehen. Ne?
Das stimmt, ich weiß.
Also als Argument, meine ich, taugt das nichts.
Es taugt nichts als Argument, es taugt sowieso nichts als Argument. Also ich finde, es ist immer schwierig zu sagen, naja, die Migranten sind ja was wert, weil die kurbeln ja das Wirtschaftswachstum an, also dürfen sie bleiben. Ich finde, das ist einfach nur ein positiver Nebeneffekt einer sehr viel wichtigeren Sache, über die wir ja auch so ein bisschen mit Gerald Knaus gesprochen haben, nämlich die Menschenrechte und die Demokratie.
Und trotzdem hast du aber immer wieder, und also es gibt ja diesen, wer war das, irgendein ehemaliger Bundespräsident hat gesagt, unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten begrenzt. Und das ist ja das Argument dagegen. Ne? Also das, weil als Stammtischparole kommt dann, ja, wir können ja nicht die ganze Welt aufnehmen, was die ganze Welt auch nicht will und so, das wissen wir ja alles. Aber nichtsdestotrotz ist ja, ja, als Argument dann theoretisch geeignet, ja, aber die wir aufgenommen haben, die nutzen. So, damit hebelst du sehr viel von diesem, ja, aber mein Gott, ne, wo sollen die alle hin und so, damit kannst du sehr viel davon aushebeln. Aber wer sich da am rechten Rand bewegt, dem ist das alles egal.
Ja,
also
ja,
das ist den Schnurz. Ich meine, mittlerweile scheinen ja so ein paar dahinter zu kommen. Also die AfD verliert ja die ganze Zeit bei irgendwelchen Bürgermeisterwahlen, also bei irgendwelchen Kommunalwahlen, was eventuell der Anfang vom Ausdruck dessen sein könnte, dass selbst die Leute am rechten Rand begriffen haben, dass diese Strategie der extrem rechten Parteien, dass die halt überhaupt nichts bringt, vor allen Dingen am persönlichen Wohlstand nichts ändert. Vielleicht passiert da was. Also ich würde das nicht so abtun. Ich würde halt nicht sagen, das ist ein Akt der Menschlichkeit, weil das ist noch abstrakter.
Es ist abstrakter auf der einen Seite, aber es ist auch genauso real, weil ja Gerald Knaus auch deutlich gemacht hat, dass so dieser Hass auf Migranten ist ja der Motor der Rechten.
Ja.
Und was die anderen zusammenschweißen könnte, ist ja der Wille zur Demokratie und auch dieses Erkennen, was für ein Wunder ist eigentlich Europa, dass wir hier einfach so friedlich zusammenleben und nicht übereinander herfallen. Und ich finde, dazu passt ganz gut, was eben aus dieser Stadt berichtet wird, wo die eben auch sagen, naja, es gibt dann einen Tag im Jahr, wo die Muslime in die Kirche gehen und gucken, wie es da ist. Und dann gibt es einen anderen Tag, wo die Katholiken in die Moschee gehen. Und dann gibt es zwei Monate später wieder einen Tag, wo fünf Religionen, also alle fünf Religionen, die in der Stadt leben, einfach gemeinsam in der Kirche beten. Also das ist, glaube ich, genau dasselbe Wunder, aber im Kleinen, dass die Leute da das Leben, was Demokratie ausmacht, also Religionsfreiheit, Vielfalt, Pluralität, ohne diskriminiert zu werden, das sind ja auch Grundpfeiler der Demokratie. Und das ist jetzt nur eine kleine spanische Stadt, aber so ein bisschen, ne, für die ist das ja das Selbstverständlichste auf der Welt.
Was ich ja ganz interessant finde an dieser Idee der Legalisierung bereits vorhandener oder bereits anwesender Migranten, ist, wenn man das zusammendenkt mit so einem Smart Border System und dieses Smart Border System irgendwann wirklich rundrum steht, funktioniert, sodass man tatsächlich Kontrolle über Ein- und Ausreise hat, dann könnte rein theoretisch die Europäische Union hingehen und sagen, wir legalisieren alle. Und zwar alle, die bis heute oder bis gestern gekommen sind. Dann hättest du auf einmal einen Pool von Menschen innerhalb der Europäischen Union, die alle da sein dürfen. Und ab dem Moment hättest du dann eben die Möglichkeit zu gucken, okay, wer kommt jetzt? Was will der? Darf der nicht? Wie machen wir weiter? Fendi, irgendwie klingt mir das gerade. Einfach so rein technisch klingt mir das sinnvoll.
Ja, also ich glaube, das Smart Border System gibt es halt aktuell an so Flughäfen und so, wo Leute einreisen und ihren Reisepass vorzeigen und ganz normal einfach hier meine Zeit verbringen, so eine kurze Zeit übrigens auch nur. Also das System geht nicht für Leute, die eh irgendwie eine Aufenthaltserlaubnis für längere Zeit haben oder so. Das ist nur für die, die eher kürzer hier sind.
Naja, aber die wollen die ja vielleicht irgendwann haben. Die kommen irgendwann hierher, wie auch immer, und denken sich, naja, jetzt möchte ich gerne hier bleiben. Und dann gehst du zu irgendeinem Amt und sagst, ich möchte gerne hier bleiben. Und dann sagt das Amt ja alles klar, hier Fingerabdrücke, Speichelprobe,
Ja.
Atemkontrolle und was auch immer, die dann abfragen. Und das fließt alles in eine Datenbank. Und wenn dann irgendwo beschlossen wird, nee, du kommst hier nicht rein. Dann weiß das aber auch jeder und dann kann er halt nicht unter einem anderen Namen, in einem anderen Land, das ganze Ding nochmal versuchen.
Ja, genau. Also das ist ja eh das System der Smart oder die Idee der Smart Borders. Das Ding ist halt, natürlich kommen Leute weiterhin übers Meer
Ja,
zum
klar.
Beispiel und über andere Grenzen, die, wo kein Automat mit Smart Border Dingsi steht. So. Und deswegen funktioniert deine Idee wahrscheinlich trotzdem auch nicht so ganz.
Du kannst doch jedem Frontex-Hansel, kannst du doch irgendwie ein Handy in die Hand drücken und sagen, so Fingerabdrücke, Foto.
Ja, sicher, das stimmt.
Also das
Wahrscheinlich
muss
wird
doch
es
gehen. Das kann ich kann. Wir haben so viel Kohle, das muss ich doch irgendwie einrichten lassen.
Ja, aber genau, also ich glaube auch, es gibt so, was ich eigentlich sagen wollte, lest das. Ich fand das eine schöne Geschichte. Ich fand das, es ist, ne, wie es auch gehen könnte, wenn wir mal nicht so vernagelt wären und dann Probleme mit dem Stadtbild hätten. Es ist bestimmt ein schönes Stadtbild dort.
Quiztime, Katrin. Was haben folgende Länder gemeinsam? Peru, Nepal, die Philippinen, Indonesien, Kenia, Marokko, Madagaskar, Paraguay, Serbien, Bangladesch, Sri Lanka, Nigeria, Ghana, Uganda und die ich vergessen habe aufzuzählen.
Was hast du nochmal für Themen gesagt heute?
Die Generation
Ah
Z, das
ja.
sind die Leute, die so ungefähr zwischen 1995 und 2010 geboren sind, also heute maximal 30 Jahre alt sind. Die Generation Z rumort in diesen Ländern, und geht teilweise schon auf die Straße, denn die Generation Z ist frustriert, weshalb eine Generation Z halt so frustriert ist, also die unter 30-Jährigen. Ökonomische Perspektivlosigkeit, Korruption, ausufernde Eliten, Ungleichheit, miese Infrastruktur, politisch geht nichts vorwärts, Unfreiheiten, ne? Also keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit, also keine Freiheit. Was schon ein sehr großes Konzept ist mit der Freiheit. Tatsächlich gehen die überall auf die Straßen in diesen Ländern im Grunde wegen Alltagsproblemen. Gesundheit, Bildung, Arbeit, Menschenwürde, dieser ganze Krempel, den es da so gibt und der dich in deinem Alltag extrem beschränkt. Und vor allen Dingen, wenn deine Aussicht ist, vielleicht noch 50 Jahre in diesem Alltag verbringen zu müssen. Ich will jetzt nicht irgendwie was sagen, aber mir sieht das aus nach einer weltweiten Bewegung, die da langsam, aber sicher anschwillt und die einigermaßen unterberichtet bleibt als weltweite Bewegung. Also ich sehe dann immer mal wieder, diese Woche war, ich glaube, es war Peru, wo sie in Lima, muss man sich immer vorstellen, im Großraum Lima leben 10 Millionen Leute und wir denken, Berlin wäre groß. Weil im Großraum Lima eben auch kräftig protestiert wird und sie wollen dafür irgendwie einen Ausnahmezustand ausrufen und sowas. Aber das sind immer nur so einzelne Meldungen, die ich sehe, die aber fast nie, wahrscheinlich außer bei sehr linken Medien, so ein Neues Deutschland könnte ich mir vorstellen, macht das anders, die aber fast nie irgendwie in so einen globalen Kontext gesetzt werden. So kommt es mir jedenfalls vor. Und wenn man sich das halt anguckt, was sie alle gemeinsam haben, nämlich eine junge Bevölkerung, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, Korruption, miese Ökonomie, wenig Zuversicht und so weiter, kann sich wahrscheinlich sogar gerade selbst ausrechnen, wo demnächst dann eventuell sonst noch die Ü30, die U30 auf die Straße gehen werden. Ich wollte das nur mal nicht unerwähnt lassen. Wie gesagt, also Länder, die ich identifizieren konnte, die Linkliste ist sehr lang. Peru, Nepal, Philippinen, Indonesien, Kenia, Marokko, Madagaskar, Paraguay, Serbien, Bangladesch, Sri Lanka, Nigeria, Ghana, Uganda. Und wie gesagt, ich habe mit Sicherheit noch einige übersehen.
Ja, und eins davon schauen wir uns jetzt genauer an, nämlich Madagaskar. Von Nepal hatte Sham ja schon mal erzählt und in Madagaskar ist, genau wie du sagst, seit Wochen Zehntausende, vor allem junge Menschen, vor allem Gen Z, auf den Straßen gewesen. Und diese Woche kam die Nachricht, dass der Präsident tatsächlich gestürzt wurde. Die Tat spricht von einem politischen Chaos, was da jetzt in dem Land herrscht, weil der Präsident weg ist. Und wer wird dieses Chaos jetzt ordnen? Das Militär. Ob das so eine gute Idee ist oder was das so generell bedeutet, das erzählt uns jetzt die Sham.
Ja, es ist das passiert, was Proteste ja eigentlich oft kippen lässt. Nämlich die Armee hatte sich in Madagaskar dann diesen Zehntausenden wütenden Menschen, die schon seit Wochen auf den Straßen waren, angeschlossen. Und dabei rauskam ein neuer Präsident. So. Kurz zurück zu den Protesten, wieso sie angefangen haben. Also ausgelöst wurde alles durch anhaltende Strom- und Wasserausfälle und die gesamte schlechte Wirtschaftslage in Madagaskar. Eigentlich keine streng politischen Themen. Also sie waren jetzt nicht so komplett gegen die Regierung am Anfang. Es waren eher genau solche Sorgen wie zum Beispiel eine Demonstrantin sagte der Süddeutschen Zeitung, sie und ihre Freunde, sie seien rausgegangen, weil die Regierung eines der ärmsten Länder der Welt nicht einmal mit den grundlegendsten Bedürfnissen der Bevölkerung klarkomme. In ihrer Wohnung falle jeden Tag für mindestens 6 Stunden der Strom aus, Wasser gebe es nur nachts für ein paar Stunden. Jede Nacht stehen sie eben um 2 Uhr auf, um eben Kanister zu füllen, bis nichts mehr kommt und lege sich dann eben wieder schlafen. Aus Frust dann über diesen Alltag, über diese Umstände, wurde Wut auf die Regierung eigentlich ziemlich schnell. Die Regierung, die reagierte auch mit sehr viel Gewalt, Tränengas, Schlagstöcke, tatsächlich auch Schüsse. Laut der UN wurden in den ersten Tagen auch der Proteste 22 Menschen getötet und alle Versuche des Präsidenten, die Situation danach noch zu beruhigen, die sind komplett gescheitert. Und wie gesagt, dabei rausgekommen ist, das Land hat jetzt einen neuen Präsidenten und er kommt aus dem Militär. Ganz konkret, der 51-Jährige, der war früher Chef der Eliteeinheit CAPSAT auf Madagaskar und ist jetzt Präsident. Sein Name Randrianirina. Und ja, und nachdem der frühere Präsident, André Rajoelina, sich von einem unbekannten Ort aus gemeldet hatte, versuchte der Ex-Präsident eigentlich per Dekret noch die Nationalversammlung aufzulösen, also in allerletzter Minute noch das Ruder umzukehren, aber hat nicht geklappt. Die Abgeordneten haben das Ganze ignoriert, stimmten dann stattdessen für seine Absetzung ab. Und am Dienstag dieser Woche floh er schließlich dann aus der Stadt. Laut mehreren Medienberichten hat ihn auch schon am Vortag, wahrscheinlich am Montag, ein französisches Militärflugzeug außer Landes gebracht. Gehighlightetes Wort hier ist französisches Militärflugzeug. Rajoelina hat nämlich neben der madagassischen auch die französische Staatsbürgerschaft. Genau, und dann ging alles ziemlich schnell. Randrianirina stand plötzlich vor dem leeren Präsidentenpalast und erklärte vor der Weltpresse, ja, dass CAPSAT, diese Eliteeinheit des Militärs, jetzt die Macht übernehme. Das Verfassungsgericht bestätigte ihn auch darauf als neuen Staatschef und heute wurde er tatsächlich vereidigt. Die Afrikanische Union ist nicht so ganz besonders Fan dieses Ganzen, hat Madagaskar tatsächlich auch schon suspendiert. Die Lage ist auch im Moment ziemlich angespannt, denn der abgesetzte Präsident, also Rajoelina, der besteht weiterhin darauf, dass er eigentlich noch im Amt sei. Also ja, aber kurz zu dem Mann, der jetzt den mächtigsten Job in Madagaskar hat. Wer ist er überhaupt? Randrianirina ist bzw. wirkt fast geheimnisvoll. Also für jemanden, der jetzt die mächtigste Militäreinheit des Landes anführt, weiß man eigentlich erstaunlich wenig über ihn. Bekannt eigentlich ist nur, dass er eben aus Sevohipoti stammt, also einem Dorf im südlichen Androi-Gebiet. Da war er auch vor weniger als 10 Jahren war er dort auch Gouverneur von Androi. Später leitete er dann auch ein Infanteriebataillon in Toliara. Er galt auch sehr, sehr lange eben als scharfer Kritiker von Rajoelina, wurde 2023 ohne Prozess auch inhaftiert wegen angeblicher Putschpläne. Studierendenverbände, Soldaten, PolitikerInnen forderten damals auch seine Freilassung, warfen der Regierung auch politische Willkür vor. Im Februar des darauffolgenden Jahres kam er tatsächlich auch frei. Und ja, nur wenige Stunden bevor er am Dienstag dann die Machtübernahme verkündete, da sagte er der BBC, er sei bloß ein, ja, ich zitiere, ein Diener des Volkes, ja. Tatsächlich auch, wenn man das Video anschaut, es ist ein sehr charmanter, sehr selbstsicherer, auch so ein zugewandter, nicht überheblicher Mann. So wirkt er. So hat er eben auf mich gewirkt. Und ja, und er hat auch klare Ansichten über sein Land und darüber, wie stark eben Frankreich auch die ehemalige Kolonialmacht, um es mal zu sagen, Madagaskar bis heute beeinflusst. Ja, als ihm die BBC da angeboten hat, auf Französisch zu antworten, eine der Ansprachen im Land tatsächlich, da fragte er zurück, warum sollte ich denn nicht in meiner Sprache, in Malagasy, sprechen? Er sagte, er wolle die Kolonialsprache nicht verherrlichen. Ja, in lokalen Medien, da erklärte der CAPSAT-Chef auch seine Priorität, nämlich die sei jetzt auf jeden Fall das soziale Wohl. Das ist eben so oder so ein dringendes Thema in einem Land, in dem rund 75% der Menschen unter der Armutsgrenze leben. Und ja, was ich an dem Ganzen jetzt auch sehr interessant fand, das Ganze hatte jetzt auch zum Ende hin ein sehr antifranzösisches Element. Wenn bis dato irgendwie ganz okay war, auf Französisch miteinander in Madagaskar eben zu kommunizieren, hatte jetzt diese Protestbewegung auch letztlich etwas, ja, sehr antifranzösisches. Das hat wahrscheinlich auch sehr viel mit Macron zu tun, denn er hat jetzt auch die Vorgänge in Madagaskar als zutiefst besorgniserregend bezeichnet. Er warnte auch eben vor ausländischer Einflussnahme, während ja viele Menschen im Land in Frankreichs Fluchthilfe für Rajoelina tatsächlich, also dass dieses Militärflugzeug ihn da abgeholt habe und ihn aus dem Land geschafft habe, dass sie genau eben das als das empfanden, nämlich als ausländische Einflussnahme. Aber ja, wie geht es jetzt erstmal weiter? Ja, das Militär, so jetzt der neue Präsident, das werde jetzt bis zu 2 Jahre gemeinsam mit einer zivilen Regierung führen, bevor es Neuwahlen gäbe. Die Protestbewegung will der neue Präsident auch an der Regierung beteiligen tatsächlich. Aber es gab ja schon mal solche Versprechungen von eben plötzlich herrschenden Militärs, nicht nur jetzt auf dem Kontinent in Afrika, die sich jetzt nicht so richtig gehalten haben, die häufig aufgebrochen worden sind. Das sagt auch die Protestierende in diesem Süddeutsche Artikel. Die sagt eben, sie vertraue den Militärs nicht vollständig. Sie mache sich Sorgen, dass diese nach 2 Jahren nicht wie versprochen Wahlen zulassen. Aber sie sagt auch, dass sie die neuen Machthaber immer noch besser findet als die alten und ihnen vielleicht ein bisschen mehr zutraut, ihr Leben und das ihrer Generation zum Besseren zu verändern. Sie sagt nämlich, das fand ich ein sehr starkes Zitat und das ist auch ein gutes Fazit jetzt für jetzt, sie sagt, unter Präsident Rajoelina hatte ich 0% Hoffnung und nun sind es immerhin 20%.
Ja, immerhin.
Immerhin 20% Hoffnung.
Ja.
Ich habe auch was sehr hoffnungsvoll Stimmendes noch mitgebracht, eine Nachricht aus Hamburg. Da gab es nämlich einen Klimavolksentscheid und das war für mich irgendwie so ein bisschen die Nachricht der Woche, aber auch sehr lehrreich. Also in Hamburg gab es am Wochenende einen Klimavolksentscheid und da ging es darum, dass, wenn der durchgeht, Hamburg 5 Jahre früher als ursprünglich geplant klimaneutral werden soll. Also bisher ist geplant 2045, das heißt Und dann, wenn der Volksentscheid durchgegangen wäre, was er übrigens ist, kann ich ja schon sagen, dann ist es 2040.
Oh, jetzt hast du es kaputt gemacht.
Mit allen Konsequenzen, die das hat. So, und interessant war im Vorfeld, wer ist eigentlich dafür, wer ist eigentlich dagegen? Interessanterweise war der Mieterverein, also der Mieterschutzverein sozusagen, der die Mieter vertritt, der war dafür. Die Wohnungsunternehmen waren aber dagegen mit dem Argument, ja, aber dann würden ja die Mieten steigen, wenn die das jetzt mit dem Klimaschutz durchziehen müssen. Das war so ein bisschen das Schreckensszenario, was sie an die Wand gemalt haben. Und der Mieterverein war eher so, naja, dann wird den Vermietern endlich mal Beine gemacht, dass sie die alten Öl- und Gasheizungen durch klimafreundliche Alternativen ersetzen, ja. Das ist so der eine Streitpunkt. Der andere war, dass das nur zu erreichen ist, wenn man im gesamten Stadtgebiet dann Tempo 30 fahren muss und noch so ein paar andere Triggerpunkte.
Mit uns Autofahrern kann man es ja machen.
Genau. Und der Senat, der hatte ein Gutachten zur Machbarkeit in Auftrag gegeben. Das kam auch zu dem Schluss, das ist schon möglich, aber anstrengend. Ich zitiere, das würde zu spürbaren Mehrbelastungen für private Haushalte, Unternehmen und den Landeshaushalt führen. Zitat Ende. Mhm. Und das wurde dann natürlich ausgeschlachtet, obwohl wir alle wissen, nichts tun führt zu noch mehr Belastungen jeglicher Haushalte. Ja, ob Landeshaushalt, Unternehmenshaushalt, privater Haushalt. Egal, der Volksentscheid war dann am Wochenende und tatsächlich hatte er Erfolg. Er hat also die notwendige Mehrheit erhalten und ich bin ganz ehrlich, ich habe daran nicht geglaubt. Ja, also mein Glaube an die Menschheit hat ja einen ziemlichen Knacks bekommen so in den letzten 5 Jahren. Aber dank Hamburg ist dieser Knacks diese Woche ein bisschen geheilt worden. Danke Hamburg und auch danke Peter Tschentscher. Das ist der erste Bürgermeister in Hamburg, der nämlich direkt danach gesagt hat, okay, dann setzen wir das jetzt mal um. So. Es sind noch 2 Jahre Zeit, also es gibt so eine Übergangsphase, wo die Hamburger Regierung nicht sofort handeln muss. Aber trotzdem hat er gesagt, das ist jetzt die Entscheidung und dann machen wir das. Punkt. Und das finde ich als Berlinerin schon den puren Wahnsinn. Ja, es gibt einen Volksentscheid und die Regierung sagt, na, dann machen wir das jetzt so. Und das ist noch nicht alles, weil er hat auch gesagt, naja, also dieses Ziel der Initiative, Hamburger Zukunftsentscheid hieß es übrigens, also dass die Klimaneutralität auf 2040 vorzuziehen ist, das können wir auch nur erreichen, wenn dann auch entsprechende Voraussetzungen auf Bundesebene geschaffen werden. Und man denkt dann kurz so, ah ja, okay, das ist der Haken, so wird er sich rauswinden. Aber der Satz war noch nicht fertig, sagt er so, okay, dann werden wir uns dafür jetzt auch konsequent einsetzen. So. Und ich bin dann wieder an dem Punkt, wo ich denke, ja, Hamburg ist schon schön, oder? Hamburg ist schon schön.
Ja, kann man sich aber auch nicht leisten.
Stimmt, aber was kann man sich schon leisten?
Nix. Apropos leisten. Blöde Überleitung. Es gibt jetzt ein altes Thema Rente. Nicht? Mhm. Also es gibt jetzt einen Gesetzentwurf zur sogenannten Aktivrente. Das ist diese Sache mit steuerfrei 2000 Euro im Monat.
Ja.
Und da steht, letztlich steht da drin, wenn du mich, bevor ich in Rente gehe, anstellst, oder meinetwegen auch, wenn ich in Rente gehe, anstellst, muss ich ab Renteneintritt auf 24.000 Euro Jahreseinkommen keine Steuern mehr zahlen. So, da, ne?
Okay.
Ja. So, also was ich zahlen muss, ist Sozialversicherung. Also, ne, das heißt, ich finanziere dann sozusagen meine eigene Rente, wenn man so will. Aber also ich kriege dann halt Rente und ich verdiene 2000 Euro und diese 2000 Euro muss ich nicht versteuern, sondern halt nur Sozialabgaben drauf zahlen.
Ja.
Und das ist, ja, das ist halt, der Finanztipp hat das mal durchgerechnet, also so eine ganz kleine Rechnung. Also, wenn du jetzt 2000 Euro brutto verdienst, ne?
Ja.
Zahlst du 85 Euro Steuern, das ist nicht so viel, und 425 Euro Sozialabgaben. So, bei 2000 Euro Aktivrente würdest du nur noch 212 Euro Sozialabgaben bezahlen und keine Steuern. Hättest also 1788 raus. Also du verdienst 2 brutto vor der Rente, gibt's 1500. Du verdienst 2 brutto nach der Rente, gibt's 1800. Was noch viel interessanter ist, was sie auch ausgerechnet haben, ist, du verdienst 4.000 brutto im Monat vor der Rente.
Ja. Ja.
Dann hast du nachher netto 2,6.
Mhm.
Wenn du jetzt mit Renteneintritt auf 50% reduzierst, hättest du 1,8 im Monat. Das heißt, du hast mehr netto als die Hälfte von deinem alten Netto.
Ja, krass.
Was ja eigentlich ganz geil ist, so, ne?
Ja, ist ganz cool. Ja. Aber also dann musst du dich aber auch gut benehmen bis dahin, ne?
Ist
dass
klar,
ich dich dann
ja,
anstelle.
Hm. Ja, ja, klar. Aber also ich habe wirklich absolut keine Ahnung, warum die da nicht wenigstens eine Vorbehaltsformulierung für so Grifter wie mich, weißt du? Also das muss denen doch klar sein, dass es solche Honks gibt und dass sie das natürlich ausnutzen werden. Vor allen Dingen, weil das auch mein zu versteuerndes Einkommen nicht schmälert. Also angenommen, ich verdiene, ich bin jetzt schon in Rente, also ich bin 67, mache weiter Podcasts und das mit dem Reichwerden durch Podcasts hat doch funktioniert. In den nächsten Jahren funktioniert das noch, in den nächsten 10 nicht so schlecht wie in den letzten 15. Und jedenfalls, also angenommen, ich würde 100.000 Euro einnehmen. Darauf müsste ich dann so roundabout, ich weiß nicht, 35% Steuern bezahlen oder sowas. Würde ich jetzt diese 24.000, die ich aus diesem Angestelltenverhältnis zusätzlich einnehme, die müsste ich eigentlich auf mein zu versteuerndes Einkommen anrechnen, sodass ich dann nicht mehr 35, sondern meinetwegen 37% Steuern zahlen müsste, weil ich ja 124.000 verdiene und nicht nur 100.000. Diese 24.000, die sind aber nicht anzurechnen auf mein zu versteuerndes Einkommen.
Okay, ja, das ist ja sehr attraktiv.
Und da steht nichts drin. Keine Karenzzeiten. So, ja, aber du musst mindestens 8 Jahre vorher schon angestellt gewesen sein. Oder Ausschlussgründe. Du darfst nicht erst, weiß ich, steht da nicht. Haben sie nicht.
Ja, super. Dann machen wir das so, wenn du in Rente gehst. Und wie gesagt, bis dahin musst du aber schön brav sein.
Yes, Boss.
Kommen wir zur guten Nachricht dieser Woche. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich versprühe heute fast nur gute Laune und gute Nachrichten und ich mache hier einfach völlig ungeniert weiter. RSV-Viren, ne? Kennen wir, sind gehen gerade auch wieder um und wie jedes Jahr, nächste Welle kommt, sind aber für die meisten erwachsenen Menschen eher harmlos. Für kleine Babys und Kleinkinder nicht. Also tatsächlich sind diese Viren die häufigste Ursache dafür, wenn Säuglinge im Krankenhaus landen, teilweise dann auch auf die Intensivstation müssen, weil das bei denen richtig Lungenentzündung und sowas verursachen kann. Jetzt gibt es aber eine Impfung, schon ein bisschen länger, und die wird seit etwas über einem Jahr sogar von der STIKO empfohlen. Halleluja. Und deswegen hat man jetzt geschaut, naja, was hat die Impfung denn so für Wirkung? Und die Tagesschau meldet, es liegen die ersten Zahlen über die Wirksamkeit der Impfung vor. Die Zahl der erfassten RSV-Infektionen bei Kindern unter einem Jahr ist laut RKI in den letzten Herbst- und Wintermonaten von fast 2.300 auf etwas mehr als 1.000 Fälle pro 100.000 Säuglinge im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Also weniger als die Hälfte. Und nicht nur das, es gab auch noch eine Studie, die geguckt hat, hilft diese Impfung eigentlich auch immungeschwächten Menschen? Weil Menschen, die irgendwie, warum auch immer, ein geschwächtes Immunsystem haben, sind auch anfälliger für diese Viren. Und es stellt sich raus, ich zitiere, zusammenfassend konnten wir feststellen, dass eine Impfung gegen das RS-Virus auch bei der besonders gefährdeten Gruppe von immungeschwächten Personen eine sehr gute Immunantwort auslöst und das bei einer sehr hohen Verträglichkeit. Zitat Ende. Das war eine der Leiterinnen der Studie, die das rausgefunden hat. Und deswegen auch nochmal die Info, es können sich Menschen, also laut STIKO, ich zitiere jetzt nur STIKO-Empfehlungen, es kann sich natürlich jeder impfen lassen, wie er lustig ist und einen Arzt findet, der das dann auch macht. Aber Menschen ab 75 sollten sich laut STIKO einmalig dagegen impfen lassen und Menschen zwischen 60 und 74 sollten sich dann impfen lassen, wenn sie eine von der STIKO aufgeführten Grunderkrankungen haben. Dazu gehören schwere Formen von chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane, chronischen Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen, chronischen neurologischen und neuromuskulären Erkrankungen, hämato-onkologischen Erkrankungen, Diabetes mellitus mit Komplikationen und angeborener oder erworbener Immundefizienz. Punkt. Also vielleicht seid ihr da mitgemeint und Ich habe gedacht, vielleicht ist es generell interessant, sich gegen den Scheiß auch mal impfen zu lassen. Aber da hast du dann halt immer, habe ich jetzt wieder gemerkt, bei der Corona-Impfung das Problem.
Ja, das Problem heißt Hausarzt.
Das Problem heißt Hausarzt und die Hausärzte denken, nur weil die STIKO es nicht empfiehlt, dürfen sie es nicht impfen. Was nicht stimmt. Aber das ist eine andere Diskussion.
Das IFO-Institut, Wirtschaftsforscher sind es, die wollten berechnen, was ich total interessant finde, Ausmaß und Wirkung aller Sozialleistungen in Deutschland. Weil wir haben ja so ein Problem, das kommt ja auch vom IFO, vom Peichel, heißt der Wissenschaftler, der da sehr viel forscht und publiziert. Wir haben ja das Problem der sogenannten Transferentzugsraten. Du arbeitest, verdienst 2000 brutto und bist keine Rentnerin, sonst hättest du keine Steuern erst, wohnst irgendwo, wo die Mieten sehr hoch sind, darum kriegst du Wohngeld. Du kriegst irgendwelche Unterstützung für irgendwelche Kinder, alles mögliche. Du kriegst so 3-4 Sozialleistungen. Wenn du jetzt mehr arbeitest oder einen besseren Job kriegst und mehr brutto verdienst, wird dir ein Teil der Sozialleistungen gestrichen, sodass du hinterher als Gesamtnetto-Familieneinkommen sozusagen das gleiche hast wie vorher, als du weniger gearbeitet hast oder eventuell sogar weniger. Das ist ein Riesenproblem in unserem Sozialstaat und das ist das eigentliche Problem in unserem Sozialstaat. Es ist nicht die Höhe des Bürgergeldes oder sowas, sondern es ist tatsächlich die Transferentzugsraten, die wir haben. Haben sie sich gedacht, wir gucken mal, was gibt es denn alles? Wie wirkt das denn alles? Also was genau kriegt wer genau und wen genau kostet das, wie viel genau und warum genau und sowas alles? Und unterwegs haben sie dann festgestellt, es gibt 502 einzelne Sozialleistungen in Deutschland.
Wow.
Und die sind auf eine solche Weise miteinander verwoben, dass sich nicht wirklich rausfinden lässt, was genau wen genau, wie viel genau kostet und wer genau was genau von wem genau bekommt.
Hast du 502 gesagt?
Ja, einzeln schon, ja, aber eben nicht als einheitliches Modell, wo man dann sagen könnte, okay, wenn wir das verändern, was passiert denn dann? Weil dazu will man ja solche Modelle haben.
Ja.
Das IFO, sehr schön, das IFO schreibt, also der Überschrift über den Artikel, den sie dazu veröffentlicht haben, auf der Suche nach Passierschein A38. Eine Inventur im Haus der sozialen Hilfe und Förderung. Wer es nicht kennt, Passierschein A38 ist aus Asterix erobert Rom. Da müssen sie ins sogenannte Haus, das Verrückte macht, was die Verwaltung in Rom ist und in der das totale Chaos dann ausbricht, weil niemand so recht weiß, wo man den Passierschein jetzt herkommt. Und ja. Und vor lauter Überwältigung hat jetzt das IFO-Institut gesagt, nee, ja, was machen wir jetzt? Na gut, dann veröffentlichen wir halt die Liste aller Sozialleistungen.
Ja? Yeah.
Also Inventarliste, Sozialleistungen auf Bundesebene. Und die haben sie nicht nur veröffentlicht, sondern auf GitHub geworfen, was eine Plattform eigentlich ist für Softwareentwicklung, wo man dann auch immer schön nachvollziehen kann, wer was geändert hat und wo das irgendwelche Abzweige gibt und sowas. Jetzt wissen wir also nichts Genaueres, aber wir haben eine Liste. Und die Liste gibt es auch für so Freaks wie dich und mich als PDF. Und da kann man dann so durchschauen. Sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 502.
Dann nehme ich die 333.
333 Isoskeilerei. Ich muss ein bisschen scrollen, es sind einige Seiten. 333. Häusliche Pflegehilfe. Anspruch auf anteiliges Pflegegeld, falls pflegebedürftige Sachleistungen nach § 36 SGB 11 nur teilweise in Anspruch nehmen. § 38 Kombination von Geldleistung und Sachleistung, also Kombinationsleistung nach SGB 12, 11.
12.
11. 11, XI.
Aber
11.
Da, weißt du, wenn du diese Zahl hast, 502, da wunderst du dich auch nicht mehr, dass keiner alle kennt. Wie soll
denn
das auch gehen?
Das Problem ist halt, also es ist halt viel so hier Krankenbehandlung, ärztliche Behandlung, ärztliche, zahnärztliche Behandlung, SGB 5. Mhm. Ärztliche und zahnärztliche Behandlung, SGB 5 schon wieder. Also es gibt so, das ist halt... Yeah. Das ist ein Problem von Bürokratie ja insgesamt, also von Verwaltung insgesamt. Also was heißt Problem? Das ist das Wesen. Du bist die ganze Zeit nur am Feinsteuern. Ja? Mhm. Also, jeder kriegt einen Arztbesuch bezahlt. Ja, aber was ist mit dem, der zu spät kommt und eigentlich genug Geld hat, um ihn selbst zu... Weißt du, dann machst du irgendwo einen Ausnahmebestand, noch eine Ausnahme, noch eine Ausnahme, noch eine Ausnahme. Und dann kommst du halt auf Leistung. Und jede dieser 502 Leistungen kann beantragt werden von entsprechenden Interessengruppen, sage ich mal, oder Stakeholdern. Das ist halt problematisch. Ja, eigentlich willst du nur eine Sozialleistung, die heißt... Du kriegst Geld, wenn es bei dir nicht reicht, aber
ja, genau.
Das ist schwierig. Ja. Also sie ziehen auch überhaupt keine Schlüsse draus. Jetzt,
nee,
ich höre schon Leute sagen, ja, mach halt bedingungsloses Grundeinkommen, schmeiß alle anderen Sozialleistungen raus. Könnte man machen, hätte es aber auch wieder Probleme. Also es ist, ja, aber ich fand's lustig. 502 kann ja jeder mal durchgucken. Vielleicht findet ja der eine oder die andere eine Sozialleistung, die sie beantragen kann, ja, ohne
ja,
davon
dafür
vorher
ist es ja wirklich gut, genau. Also ja. Das ist wirklich, weil das ist ja total oft, deswegen gibt es ja auch so viele Beratungsstellen, aber selbst die Beratungsstellen kennen oft nicht alles. Und dass du einfach mal weißt, wenn du ein armer Mensch bist und das Geld an allen Ecken mangelt, wo dir geholfen werden könnte. Also, wie würdest du das auch als normale Bürgerin, hast du ja keine Ahnung.
Nö, hast du nicht. Also, hast, ja, also ist jetzt demnächst dann in München die IFO-Sozialleistungsberatung.
Genau. Aber es muss doch irgendwie möglich sein, dass da irgendwas mit Daten zu machen und zu programmieren, dass man sagt, so, das ist meine Lebenslage, welche Sozialleistung passt zu mir so, ne?
Also, das wäre zum Beispiel möglich, könnte ich mir vorstellen. Also, ja. das ist ja tatsächlich dann noch was, wo man wirklich KI einsetzen könnte. Du hast die Liste, du kannst die Liste nehmen, um in den entsprechenden Texten nachzugucken und dann gucken, wie das auf dich runtergranuliert. Ja,
ja, das wäre doch mal sinnvoll. Oh, aber das würde den deutschen Staat belasten. Eieieiei. Kommen wir zum Limerick der Woche. Diese Woche war das Thema Banane. Und übrigens gab es dazu gerade auch eine spannende Sendung von MyTheX. Da hat sie nochmal betont, du hast mir das auch schon mal erzählt, ne, dass unsere Banane aussterben wird, weil irgend so ein Pilz, die gerade, der ist mutiert. Ich wusste nicht, wir hatten schon mal eine andere Banane, die süßer und leckerer war und die ist schon ausgestorben, weil irgend so ein Pilz die platt gemacht hat.
Das ist ein Scheiß.
50ern oder so. Ja, und der Pilz ist mutiert und macht jetzt unsere Cavendish auch noch platt. Also genießt sie, solange ihr noch könnt. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker zum Thema Bananen gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es stibitzte ein Gatte aus Schwanebeck seiner Frau vom Dessert die Banane weg. Sie war sichtlich vergrämt und er fragte verschämt, wär's okay, wenn ich auch noch die Sahne schleck?
Welches war dein Lieblingslimerick aus dem?
Ich nehme den von Jens. Die Banane, eine komische Beere, von der jeder dachte, sie wäre nur süßgelb und krumm, doch sie ist, gar nicht dumm, auch Ersatz für eine Messlehre.
Ja.
Findest du nicht gut, Messlehre? Ich kenne das unter Schieblehre oder vielleicht ist Messlehre was anderes als eine Schieblehre.
Ich habe den tatsächlich nicht verstanden. Also kannst du noch mal sagen, was das genau ist?
Was, eine Schieblehre?
Ja.
Damit kannst du Größen bestimmen, vor allen Dingen Umfänge. Also es ist so ein Metallding wo mit zwei so Nasen dran und die Nasen schiebst halt auseinander. Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel, du hast einen Ring, dann steckst du die beiden Nasen rein, schiebst sie auseinander, bis die an den Innenränder des Rings klatschen und dann kannst du auf der Skala ablesen, wie der Innendurchmesser ist.
Ah, okay. Na gut, kannte ich nicht, deswegen hat mir dieser Limerick auch nicht so zugesagt, aber den von Nadine fand ich super, die geschrieben hat. Es wird mal eine Frau sein in Pisa, was lustig ist, weil eigentlich heißt es ja immer, es war meine Frau. Es wird mal eine Frau sein in Pisa, die nach einem heftigen Nieser Obst für ihren Sohn nur kauft aus der Region und über Bananen freut sich dann dieser.
Da war eine Silbe zu viel,
ja,
oder?
Ja, da war eine Silbe zu viel. Vielleicht nur kauft aus der Region. Über Bananen freut sich dann dieser. Also ohne und wird schon helfen. Was nehmen wir denn für ein Thema diese Woche?
Rammstein, Rente, Sozialleistung, ich weiß es nicht.
Javier
Passierschein
Nudai?
A38.
Passierschein A38.
Passierschein reicht. A38 muss ja nicht.
Meinst du?
Passierschein.
Aber dann ist es nicht mehr so lustig.
Passt auch zur Migration
ja?
und so.
Weißt Na gut, hast du recht. Passierschein. Okay.
Passierschein. Passt schon. Passt schon, Passierschein.
Dann haben wir ein Thema und kommen zum Börsenticker. Montag.
Erholung an der Wall Street.
Dienstag.
US-Anleger wagen sich wieder vor.
Mittwoch.
Wall Street kommt aus dem Tritt.
Donnerstag.
Rücksetzer an der Wall Street.
Freitag.
So tief kann der DAX jetzt fallen.
Oh Gott, was ist denn los?
Weiß nicht.
Ja,
Rücksetzer
Stimmung.
An der Wall Street.
Ja, Rücksetzer. Nun denn, kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Was konntest du denn finden, was du gerne noch korrigieren oder ergänzen würdest?
Ja, tatsächlich hatte ich beim Hören der Folge zuerst das Gefühl, dass heute bestimmt ein paar falsche Zahlen da drin sind, weil ihr habt so viele Zahlen zitiert. Aber da wart ihr ganz, ganz brav. Glückwunsch dazu. Was mich,
Dankeschön.
Ja, gerne. Was mich gestört hat, war tatsächlich ein Teil des Experten, den ihr sehr länglich zitiert hattet, aus der ZDF heute live, den Herrn Kolb. Also ich will weder die Bemühungen und Erfolge der Ukraine kleinreden gleich, noch seine Expertise in Frage stellen. Aber es gab diesen Teil in seinen Ausführungen, wo er darüber geredet hat, die Ukraine hat eine Art Untergrundbatteriesystem aufgebaut, war die wörtliche Formulierung. Und dann kam noch dazu, der Rest Europas habe nichts Vergleichbares, man wäre da einem Beschuss hilflos aufgesetzt. Und das habt ihr, darauf seid ihr auch nochmal gesondert eingegangen. Und mit diesem Teil seiner Ausführungen habe ich ziemliche Probleme. Zunächst einmal kurz, weil man das vielleicht flüchtig sprachlich missverstehen könnte. Es geht hier nicht um eine Notstromversorgung unter der Erde. Ich denke, Herr Kolb meint da, das denke ich eher so, dass man genaue Standorte und Funktionsweise möglichst geheim hält. So gut das eben geht im Online-Zeitalter, wenn man gigantische Akkus durch die Gegend transportiert und irgendwo aufstellt. Es gibt ja auch, dazu komme ich gleich, Fotos und in Medienberichten dazu, wie die Dinger aussehen. Und das sind schon größere Blöcke und Anlagen, die wird man finden können mit Satellitenbildern etc. Ich hoffe also sehr, dass die den Winter auch überleben, wenn die da in der Ukraine stehen. Und ich habe natürlich trotzdem mal geguckt, gibt es vielleicht irgendwo Hinweise, Gerüchte, dass die auch was Unterirdisches so aufbauen, ne? Irgendwie einen U-Bahn-Tunnel, was auch immer sie haben, habe ich jetzt nicht gefunden. Wünsche ihnen natürlich, dass sie irgendwas Geheimes da noch haben. So, ich kann aber, weil es eben Berichte gibt, genauer konkretisieren, worüber Herr Kolb da redet. Und das ist ja vielleicht interessant. Also wahrscheinlich bezieht er sich da vor allem auf ein Anfang September fertiggestelltes System des Unternehmens DTEK, welches über 6 Standorte in den Regionen Kiew und Dnipropetrovsk eine Leistung bereitstellen sollen von 200 Megawatt. Also wie viel kann das System, ne, in einem bestimmten Moment abgeben maximal? Und das Ganze mit 400 Megawatt Speicherkapazität. Also es verteilt sich dann an verschiedene Orte. Wie genau, wissen wir nicht. Ist sicherlich auch so gewollt, dass man das nicht weiß. Und das soll eben, so wird es verständlich, reichen, um 600 Haushalte etwa für 2 Stunden mit Strom zu versorgen. Es kann natürlich auch deutlich länger reichen, wenn weniger Haushalte Bedarf haben. Es ist immer die Frage, wo geht jetzt was kaputt und zu welchen Zeiten. Und die Dinger müssen natürlich voll geladen sein, ne? Und die Frage ist natürlich auch, hat man immer die Kapazitäten, wenn jetzt wiederholte Ausfälle sind, um die voll zu laden. Und soweit, so gut. Jetzt komme ich zu meinem größten Problem, nämlich diesem Satz, das europäische Energiesystem, da haben wir sowas Vergleichbares nicht, das wäre ein Beschuss hilflos ausgeliefert. Das halte ich für extrem dramatisierend. Und wenn Herr Kolb das meinte, im Vergleich mit diesem ukrainischen Batteriesystem, von dem ich gerade erzählt habe, dann ist das schlicht sachlich falsch. Ganz einfach. Denn in Europa gibt es vergleichbare Systeme. Zum Beispiel ist in Belgien Ende September eines mit ziemlich ähnlichen Leistungsdaten ans Netz gegangen, wird in der zweiten Ausbaustufe sogar noch ein bisschen größer sein in der Kapazität. Und ich möchte auch daran erinnern, dass ja zu Beginn des Krieges die Ukraine an das europäische Verbundnetz angebunden wurde, gerade weil wir hier freie Kapazitäten im Netz haben, um stabilisierend zu wirken, weil eben durch die verschiedenen Regionen, topografisch, was auch immer da angebunden ist, erneuerbare, konventionelle Kapazitäten, man da eben sehr viele diverse Möglichkeiten hat, eben das Netz zu steuern. Link zu diesem anderen System, da habe ich auch mal reingepackt. Also das ist jetzt auch nicht schwer zu finden. Ich denke mal, da ist einfach so ein bisschen so, war er im Flow, es ist eine Live-Sendung, wie gesagt, aber ich muss es richtig stellen, ja, weil es stimmt ja, halt
ist
nicht.
Okay.
So. Und können wir in Sachen Resilienz trotzdem noch viel lernen von den Ukrainern? Ganz bestimmt. Ich weiß auch nicht, wie gut wir darin wären, damit umzugehen, wenn uns solche Ausfälle passieren. Aber die Ukrainer wären ja sicherlich auch lieber in der Lage, uns da nichts beibringen zu können in dem Punkt. Also ja, hoffen wir einfach mal, dass wir da nicht in die Situation kommen. So viel dazu. Mhm. Dann noch eine Mini-Ergänzung, mehr Richtung Ende der Folge. Es ist eigentlich mehr Spaß, dass ich mir das angeschaut habe. Und zwar hattet ihr ja über die Aktivrente gesprochen. Auch da stimmten die zitierten Zahlen aus dem Artikel von Finanztipp, in dem unter anderem auch drin stand, nach aktuellem Stand gilt diese Regelung nur für Angestellte, nicht für Beamte, Selbstständige und Freiberufler. Und dann endet der Absatz mit, die Bundesrechtsanwaltskammer wittert sogar eine Verfassungs- widrige Ungleichbehandlung. Jetzt kann ich natürlich diesen Part mit den Verfassungswidrigkeiten nicht überprüfen, aber ich dachte mir sofort, das ist aber ein bisschen lustig, weil mit Sicherheit sind da deren Nasen sehr fein, weil einfach viele Mitglieder der Kammer selbstständig sind. Und habe das natürlich mal kurz nachgeguckt und habe leider auf die Schnelle keine super aktuelle Quelle gefunden, aber das Anwaltsblatt hat 2017 geschrieben, dass rund ein Drittel der Anwälte in Deutschland selbstständig tätig sind. Und sofort versteht man auch, warum dann da die Bundesrechtsanwaltskammer so schnell ist mit so einem Statement, mit verfassungswidrig. ich hoffe, ich tue jetzt Anwälten, die sich wirklich auskennen, kein Unrecht, bitte sonst in den Kommentaren sich über mich beschweren.
Aber ist ja legitim, man darf ja immer die eigenen Interessen vertreten.
So.
Und ich habe auch schon gesehen, es gibt nicht nur bei den Anwälten Ärger darüber, sondern generell auch Selbstständige, die sich da jetzt wie Bürger zweiter Klasse fühlen so ein bisschen. Und das verstehe ich ehrlich gesagt auch als Selbstständige.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir verhalten uns hier doch ganz unparteiisch in dem Punkt, oder?
Ja, total.
Ja, und damit bin ich tatsächlich für heute auch schon fertig.
Danke dir, lieber Nando, und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Und wie immer am Ende bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich macht. Vielen Dank an alle, die uns abonniert haben, ob bei Steady oder bei Apple. Beides hilft uns. Und vielen, vielen Dank an alle, die direkt auf unser Konto Geld überweisen. Ohne euch gäbe es uns nicht. Und falls ihr da noch nicht dabei seid, dann schaut mal auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Falls ihr dort bei Steady Mitglied werdet und den Ultras oder dem Fanclub beitretet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung sogar euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Martin Afanasiev.
Der Dösewicht ist zu viel Instant-Ramen. Amen.
Guido Baulich.
Christoph hat Nacken. Was ich übrigens nicht wusste, das habe ich irgendwie auch in irgendeiner Fernsehsendung gesehen. Wahrscheinlich war es wieder hier mit Sebastian Lege, diesem Food-Debunker. Ramennudeln, also in diesen Päckchen die Nudeln, die sind frittiert.
Ja.
Darum ist das Zeug auch so ungesund. Also das ist halt, die Nudeln sind schon voll Fett. Das ist schon echt krass. Christoph hat Nackenschmerzen vom Kopfschütteln und braucht jetzt eine Massage.
Marc Bremer.
Der neue Impfstoff ist da. Covid-Impf-Update jetzt. Die GKV zahlen das.
Wenn du einen Arzt findest. Oliver Delpies Sidepiece.
Meiner meinte, ich bin hingegangen, um ein Rezept abzuholen, meinte, gibt es eigentlich schon Influenza-Impfung? Sagt, ja, können wir gleich machen auch. Willst du auch Covid? Sag ich, ja, ich hatte neulich. Er sagt, ja, komm, viel hilft viel.
Super. Ja, mein Arzt hat gesagt, ja, können wir machen, aber erst im Dezember. Und ich so, was?
Ja, draußen nur Kännchen, Frau Rönecke.
Ja.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kugoy.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nusagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weisen.
Simone Stolz.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Ärger für Söder, neue Bürgergeldregel. Wer dreimal schwänzt, kriegt nichts mehr, gilt auch für Bayerischen Landtag.
Im Märzen, der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst. Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Grüße gehen raus an Martin von Katan.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Genervt von der Stimmung der Bleiern, Sozialismus, den alten Leiern.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, so machen sie Stress für fairen Progress. So könnt heut Einheit wir feiern. Können heut Einheit wir feiern.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Hey Carsten, sperr mal die Tür auf, damit da niemand vorhaut.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte zwei Melange, Dankeschön.
Der Wind, das symmische Kind.
Alice Deschenes.
Cristiano del Toscio.
Für mehr Falltüren zwischen den Stühlen mancher Stabschef und Haifischbecken. 60er Jahre Bond-Filme geguckt oder was?
Silvio, der explorativ herausfindet, was ihr vorlest.
Ich bin hier, weil der Wing Commander gegangen ist, damit Holgi und Kader weiterhin sagen, was sie denken. Der Left Wing Commander.
Es klimawärmert in Italien die Barnarnen.
Barnarnen. Barnarnen aus der Wetterau. Benny Dingster.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet sind sie im Grunde noch immer die alten Affen.
Der Freshcuber ist eine typisch... und so weiter.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Bestellung beim Universum. Bitte Katharina Reiche feuern und Patrick Greichen wieder einstellen.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Ich war heute eine Schlagzeile von irgendwie der jährlichen Tagung der Heizungsindustrie oder so ähnlich. Ich will ja nicht sagen, dass ich mir Habeck zurückwünsche, aber der ist wenigstens jedes Jahr gekommen.
Oh.
Weil Reiche anscheinend nicht da war. Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär und so weiter.
Mariana Friedrich.
Vielen Dank und so weiter.
Und jetzt der Gan-Club.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Das schenkt doch mal jemandem, dem Ivo eine Mitgliedschaft.
Ja, echt.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina feiert den Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
A Ruster inside a Ruster cannot be used directly because a Ruster can only contain a TC color box or something derived from a TC color box. If the heights of boxes inside staggered Rusters should be matched, the space has to be distributed accordingly.
Hm. Roland im Namen des Königs von Roland.
Entschuldigung, ich komme über diesen Scherz nicht drüber. Ich finde den so super. Ich bin der König von meinem eigenen Land. Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typischer Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a Murray.
Michael Jes.
Felix Johannes. Micha K. Philipp Kaden. Skandal, die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Kamikaze.
Jasmin Kieseljemek.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen, Nolz und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Oliver Kohlfink.
Janett Lechner.
Detmar Lesen. Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Der Muller von Bullerbü.
Die Mulle.
Das Mullen.
Celine Neubich.
Audra und Nina sind verlobt.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Ich kann doch nicht mehr Agnes sagen, so kaputt bin ich. Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Annette Orch und so weiter.
Michael Ott.
Barbara Pellchen.
Boris Perner.
PSA, habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Ich lasse meine jetzt trocken bis zum Umzug, habe ich beschlossen.
Sehr gut.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Einfach verbieten, dann ist sie weg. Dispatches from the Nerd Reich. Soldiers returning from war-torn Portland report harrowing scenes. Combatants that are more frog than man cycling naked through freezing rain.
Michael Reisler.
Adrian Renner.
Norbert Renner,
Sabine Rebschläger,
Matthias Richter,
Miriam Richter-Wiederhenker,
Marc Riese,
Anna Roth,
Sven Rudloff,
Tobias Salin,
Jürgen Schäfer. Jürgen Schäfer,
Maximilian Schiffers,
Janis Schnitzer,
danke und schöne Grüße,
Dirk Schumann,
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konsis Gibidibi,
Daniela Stark,
Christian Steffen,
Knoblauchstein,
Thomas Stein,
Sabine Stern,
Suse und Martin Stöckert,
Heike Stoll,
Günther Stück,
Claudia Taschow,
Don't Panic, Tease the People with Kindness,
19,
Somebody Once Told Me the World is Gonna Roll Me,
Moritz Timm,
Was ist Toasted Cheap?
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt bis dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Lise grüßt die Katana und freut sich, dass es langsam Herbst wird.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
genießen den Herbst anders als Priscilla und Gwyneth Molesworth, denen ist es jetzt schon wieder zu kalt und zu dunkel ist. Brrr, ich bin bei euch.
Und schon ist der Schluck auf weg. Und schon ist der Schluck auf weg.
Moosmutzel und Waldwuffel.
Habt ihr euch eigentlich auch die letzte Totholz-Tatz am Kiosk gekauft? Und wenn ja, habt ihr die auch mit Bargeld bezahlt?
Martin Unterlechner.
Gibt's heute, ne?
Hat kaum jemand mitgekriegt. Heute ist die letzte gedruckte Wochentatz erschienen. Also die Tatz gibt's die von Montag bis Freitag.
Normale Tatz,
nur
nicht
noch,
Wochentatz.
Ich sag doch. Ach so, ja, Wochenwerktagstatz.
So,
ja, genau. Ja. Gibt es montags bis freitags jetzt nur noch digital und am Wochenende die Wochentatz, was ja mittlerweile auch was anderes ist. Früher gab es ja ganz normale Tatz am Samstag. Die haben aber vor ein paar Jahren schon die Tatz am Wochenende auf eine echte Wochenendzeitung umgestellt. Mit anderen Inhalten und ich glaube sogar teilweise auch einer anderen Redaktion. Und die gibt es weiter gedruckt, was ich irgendwie ganz cool finde, weil dann kann man das irgendwie so schön online lesen die ganze Zeit und sich am Wochenende dann mit einer Tasse Tee doch nochmal das raschelnde Papier zurückholen. Jedenfalls so Leute wie ich, die das irgendwie Sentimentalität verbrämen als Normalität. Wo waren wir?
Martin.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenroy.
Robert Ferst.
Luisa Weyers.
If three switch witches und so weiter and so on.
Es ist nicht wichtig, dem Leben mehr Tage zu schenken. Wichtiger ist es, den Tagen mehr Leben zu geben.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan, wieder in Bielefeld.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für meinen Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 17. Oktober 2025. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.